Schön. Ja, wir wollen wieder auf Gottes Wort hören. Zuerst ein Bibelwort aus dem Neuen Testament. Es geht ja um die Adventsreihe. In Galater 4 steht, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz getan oder gestellt, damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufe, damit wir die Kindschaft empfingen. Als die Zeit erfüllt war, dass Gott Mensch wurde, ist nicht einfach eine spontane Idee. Gott ist nicht der Sponti, der einfach plötzlich kommt in den Sinn, ja, jetzt komme ich mal auf die Welt. Das war von Anfang an, seit der Schöpfung oder vor der Schöpfung, war das alles so schon in Gottes Plan aufgeschrieben, er hat einen wunderbaren Plan, das ist alles in die Heilsgeschichte eingebettet. Und Jesus ist unter das Gesetz gekommen, das werden wir heute noch etwas anschauen. Vielleicht noch ein kurzer Überblick, ich kann das nicht sehr ausführlich machen über die Heilsgeschichte. Wenn wir hier die Geschichte haben, wie sie in der Bibel aufgezeichnet ist, ganz am Anfang der Bibel wird die Schöpfung beschrieben, dann das Paradies und dann der Sündenfall, wo der Mensch ja auf die falsche Stimme gehört hat, sich Kompetenzen angeeignet hat, die uns heute noch zu schaffen machen, dass wir wissen, was gut und böse ist und einander immer verurteilen. Und die ganze Feindschaft. Und dann hat sich die Menschheit weiterentwickelt, wurde so schlimm, dass Gott das Gericht schicken musste, die Flut, und nur Noah und seine Familie haben überlebt. Dann geht die Geschichte weiter, die Menschen haben dann wieder Gott angerufen und wieder sind sie mächtig geworden, haben sich ausgebreitet, dann haben sie einen Turm gebaut, der an den Himmel reichte und wollten sein, auch wieder sein wie Gott. Und Gott musste wieder eingreifen, ihre Sprachen verwirren. Als nächstes hat dann Gott einen Menschen ausgesucht. Abraham hat mit ihm einen Bund gemacht. Und hier beginnt die, neben der grünen Linie, die sich als Menschheit durchzieht, beginnt hier eine neue Linie, hier weinrot, mit der Linie des Volkes Israel. Das beginnt hier bei Abraham. Und dann hat Gott einen Bund gemacht mit seinem Volk Israel, als er sie von Ägypten erlöst hat und in den Sinai brachte, die 10 Gebote ihnen gegeben. Und dann kam die Zeit der Könige, wo Gott einen Bund macht mit David und sagt, ich werde einen neuen König schicken. Dann kommt die Zeit der Propheten, die in die Zukunft schauen. Zunächst sehen sie die Zukunft, dass Israel, wenn sie ungehorsam sind, das hat Gott hier schon gesagt, wenn ihr Gott verlassen werdet, dann werde ich euch wegführen aus dem Land, das ich euch geschenkt habe, und ihr werdet das Land nicht mehr eine Zeit lang weg sein. Sie kamen dann wieder zurück. Hier sehen wir die gestrichelte Linie. Das war etwa 500 vor Christus oder 700 vor Christus ist das Nordreich weggeführt worden, 500 oder 600 das Südreich, und sie waren dann einige Zeit in Babylon, kamen wieder zurück und dann ungefähr 400 vor Christus, und dann kommt die Zeiten, die ist das Zentrum der Zeit. Jesus, Gott wird Mensch. Dann lebt er 30 Jahre auf dieser Welt, sammelt seine Jünger, stirbt am Kreuz, dann geht er zurück zum Vater und Pfingsten kommt, die Zeit, jetzt kommt eine neue Linie, die Zeit der Gemeinde Jesu. Etwas ganz Spezielles kommt in der Geschichte, in 70 nach Christus ist dann die Linie wieder unterbrochen hier, Israel wird zerstört, wird in die ganze Welt zerstreut. Wir sind Zeugen 1948, was 2000 Jahre später, dass wieder der Feigenbaum wieder Blätter bekommt, Israel wieder ein Volk wird. Das ist ja einmalig in der Weltgeschichte, aber Gott hat es so zugesagt. Und dann kommen die nächsten Ereignisse. Es kommt irgendwann die ganz schlimme Zeit, die im letzten Buch der Bibel beschrieben ist. Auch Jesus hat es beschrieben, der Antichristus, diese schlimme Zeit. Und irgendwann vor dieser Zeit oder am Anfang dieser Zeit wird Jesus seine Gemeinde evakuieren, entrücken. Auch das steht im Neuen Testament an verschiedenen Stellen. Und dann geht es weiter. Dann wird Jesus sichtbar wiederkommen, wird herrschen mit seinen Heiligen zusammen. Satan wird gebunden und am Schluss wird er nochmal losgelassen, die letzte Verführung und dann das Endgericht und am Schluss der neue Himmel, die neue Erde. Und wenn wir das ganz kurz zusammengefasst anschauen, das war jetzt mit der Animation ein kleiner Fehler, aber ist egal. Da sehen wir noch einmal die Zusammenfassung hier, die Schöpfung, der Anfang, da war alles sündlos. Und hier die neue Schöpfung, da ist wieder alles ohne Sünde, Harmonie zwischen Menschen und Gott und zwischendrin die ganze Geschichte, wie Gott die Menschen sucht, die ganze Geduld, die er brauchte. Und ihr seht, was das Zentrum der Geschichte ist, wenn man das so aufzeichnet, drängt es sich auf, das Zentrum ist das Kommen Jesu auf diese Welt. Das ist eigentlich, er ist das Zentrum der Weltgeschichte, singen wir in einem Lied. Und das stimmt auch tatsächlich. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Die Zeit war erfüllt. Es ist nun schon 2000 Jahre her, noch mehr als Jesus kam. Wahnsinn, wie die Zeit läuft. Aber es ist Gottes Zeit und er hat alles im Griff. Ja, und da lesen wir zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa. Jetzt sind wir im Lukas-Evangelium. Letzten Sonntag haben wir die Einleitung gehabt, wie Lukas auf diese ganzen Geschichten gekommen ist, wie er das wie ein Journalist alles erforscht und die Leute interviewt hat. Und jetzt beschreibt er das. Zur Zeit des Herodes, des Königs von Juda. Ja, Herodes ist uns ein Begriff. Der Kindermörder in Bethlehem. Herodes, König von Israel, das ist ja schon ein Widerspruch in sich. Wenn wir schauen, der König von Israel, David zum Beispiel, ein Gerechter, ein gottesfürchtiger Mann. Und dann dieser Herodes, König von Israel, so ein schrecklicher Typ, das ist schon eine Faust aufs Auge. Ja, einerseits war dieser Herodes ein herrlicher, selbstherrlicher König. Es war eine Blütezeit, er hat den Tempel aufgebaut. Über 40 Jahre haben sie Jesus gesagt, es ist schon an diesem Tempel gebaut worden. Das war ein Riesenwerk und die Religion, die blühte. Da war Israel sehr religiös und die Opferriten und die ganze Religion funktionierte. Aber diese herzliche Verbindung zu Gott, das war sehr, sehr selten. Und dann war ja die römische Herrschaft, Israel war gar nicht frei. Der hohe Priester Kaiphas zur Zeit Jesu, der war von Roms Gnaden, also von Rom eingesetzt. Der war gar nicht ein Nachkomme der hohen Priestersippe, sondern Rom hat, also der römische Kaiser hat den eingesetzt. Das sind Spannungen, auch im ganzen religiösen Leben von Israel. Und doch staune ich, dass Gott genau in diese verrückte, ungute Situation sich offenbart. Genau in diese Ordnung. Wenn wir jetzt etwas weiter lesen, da lesen wir, dass da ein Priester lebte von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias. Also er war auch ein Nachkomme von Aaron, also das war alles rechtens. Und er hatte eine Frau, auch die war von den Töchtern Aarons. Also dieser Mann, dieser Priester, der hat Gottes Wort ernst genommen. Er hat auch eine Frau genommen von dem Stamm, wo er selber auch als Priester herstammte. Das war auch so vorgesehen, das war ganz wichtig. Auch das Weitergehen der Familien, auch gerade durch die Frau im Judentum bis heute. Und Zacharias hat sich daran gehalten und er war Priester, er war auch vom Priestergeschlecht. Gott hat diese Familie für etwas Besonderes ausgewählt. Aber nicht nur das, es steht auch, sie waren beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Aber nobody ist doch perfekt, oder? Wissen wir doch. Aber es steht hier eben dennoch, die lebten untadelig. Was heißt im Alten Testament untadelig? Das heißt, wenn einem eine Sünde unterlaufen ist, dann darf man ein Opfer bringen und diese Sünde ist wieder gesühnt. Untadelig heißt nicht ohne Fehler, sondern untadelig heißt ehrlich. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann bekenne ich das. Und im Alten Testament, das Opfertier stirbt dafür und ich darf wieder gerecht sein. Untadelig heißt nicht fehlerlos, sondern untadelig heißt ehrlich. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht. Steht auch im Neuen Testament und vergibt uns. Also das ist das Kompliment an diese beiden Leute. Sie sind Vorbilder. Zwei wahrscheinlich sehr liebevolle Menschen, die hatten sicher auch einen guten Umgang. Wenn es da steht, dass sie in allen Geboten vorbildlich lebten, dann hatten die auch eine flotte Ehe. Das wäre doch eigentlich ein schönes Nest für ein paar Kinder, oder? Es gibt ja genug so ganz Schlimme, wo denkt auch Hilfe, diese armen Kinder. Aber da hätten es die Kinder doch gut gehabt. Das wäre eigentlich eine ideale Familie, aber hier kommt eben die Spannung. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Auch da ist wieder wie ein Widerspruch in sich. Auf der einen Seite untadelig und auf der anderen Seite kinderlos. Im Alten Testament ist das ein Widerspruch. Weil im Alten Testament steht, wer Gott gehorcht, der wird gesegnet. Und Kinder sind ein Segen. Und wenn die Elisabeth keine Kinder hatte, dann war das für sie ein Zeichen, wir sind nicht gesegnet. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen mit ihnen getrauert haben, vielleicht auch gebetet haben. Die haben selber viel gebetet, das steht später. Vielleicht ist auch viel gemunkelt worden. Da kann doch irgendwas nicht stimmen bei denen. Wenn Gott denen keine Kinder schenkt, da ist irgendwas faul dran. Das sind die Hiobströster, die kennen wir auch vom Buch Hiob. Die gibt es immer wieder. Die dann sagen, ja, da stimmt doch was nicht. Ja, vielleicht haben sie auch selber gezweifelt. Warum vertraut uns Gott keine Kinder an? Damals im Alten Bund war das so wichtig, dass das Erbe, dass die Familie weiterging. Ein abgesägter Ast im Stammbaum war im Alten Bund eine Riesenkatastrophe. Das Normale war, dass eine Familie weitergeht von Generation zu Generation und dass eine Familie Kinder hat. Aber was ist denn mit Gott? Also entweder ist da was faul mit diesen Leuten, dass die gar nicht so gerecht sind, dass die den Segen Gottes nicht bekommen. Oder ist denn Gott, steht Gott nicht zu seinem Wort, ist er? Plötzlich vergisst er, was er selber einmal zugesagt hat. Das sind manchmal unheimliche Spannungen in solchen Situationen. Aber wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir solche Spannungen schon bei Abraham. Er hat ja einige Jahre gewartet, bis er Kinder hatte. Und dann auch Hanna zum Beispiel, die Mutter des Propheten Samuel. Wir lesen viele Beispiele. Wenn Gott etwas Besonderes vorhatte, hat er manchmal zuerst eine Spannung aufkommen lassen. Das gibt's. Das gibt es auch da. Ja, viel Leiden, viel Gebete. Ich habe diese Woche an der Predigt gearbeitet und habe gedacht, das ist alles so theoretisch. Aber dann hat Gott irgendwie mein Herz berührt. Und ich habe gemerkt, ja, es geht mich selber ja an. Ich meine, auf der einen Seite, ihr wisst es, wir haben selber auch keine Kinder. Ja, wir hätten gerne Kinder gehabt. Und dann kommen auch Fragen auf, ja. Hat uns Gott keine Kinder anvertraut, weil wir nicht fähig gewesen wären, Kinder aufzuziehen? Was ist der Grund? Warum? Nun, viele leiden unheimlich daran, an der Kinderlosigkeit. Zum Glück hat uns Gott Gnade geschenkt, dass wir nicht so extrem dran gelitten haben. Wir haben viel Schönes erlebt, auch wenn wir andere Kinder zu Hause hatten. Ich erinnere mich an ein Patenkind von Margrit, das bei uns in den Ferien war, einmal hat sie aus Versehen Papi zu mir gesagt. Oh wow, da habe ich gemerkt, was im Herzen vorgehen kann, wenn so etwas. Und da habe ich den Schmerz gespürt wieder. Ich werde nie jemand haben, der zu mir Papi sagt, in dem Sinn. Und im Alter wird das auch nochmal eine Herausforderung. Keine Kinder, niemand, der für einen schaut, das sind Schmerzen, das gehört zum Leben. Aber wir haben einfach gesagt, okay, Gott hat uns eine wunderbare Aufgabe gegeben in der Gemeinde und das ist jetzt unsere Familie. Und das ist doch wunderbar. Die Gemeinde ist unsere Familie und da gibt es geistliche Kinder. Aber da kommt schon das nächste Problem. Wenn die Gemeinde unsere Familie ist, dann ist das ja auch nicht nur immer Idylle. Dann ist das ja auch eine Gemeinschaft, wo es auch viel Leiden gibt. Ja, wir erleben viel Schönes. Wir erleben viel Schönes in der Gemeinde. Menschen werden heil und wachsen im Glauben und es gibt schöne Beziehungen und es gibt Menschen, die ihre Talente entwickeln und vorwärts kommen. Es gibt so viel Schönes, aber es gibt auch belastende Dinge. Die geistliche Kinderlosigkeit zum Beispiel. Ich habe gemerkt, dass mich das in letzter Zeit mehr belastet hat als die eigene Kinderlosigkeit. Wir haben fast keine Kinder mehr in der Gemeinde, wenig junge Familien. Ja, wenn wir so in die Runde schauen, wer wird wohl in 20, 30 Jahren noch da sein? Und ich merke, dass ich in letzter Zeit furchtbar ungeduldig wurde. Manchmal richtig deprimiert und manchmal intensiv auch, vielleicht nicht nur immer ganz gut gebetet habe, ich wurde so ungeduldig. Herr, wir brauchen junge Familien, wir müssen weiter bestehen. Ich möchte, dass Menschen zum Glauben kommen. Wisst ihr, das ist das Normale. Jesus hat im Gleichnis gesagt, vom Sauerteig, der Sauerteig, das Reich Gottes ist wie der Sauerteig im Brot. Das geht einfach weiter. Oder es ist wie die Saat, die einfach aufgeht und Frucht bringt. Jesus hat einige so Beispiele gesagt. Und wenn ihr die Apostelgeschichte lesen, da sind immer wieder Leute dazugekommen. Und wenn ihr die Briefe im Neuen Testament lesen, da Wachstum, Kinder, geistliche Kinder, das ist das Normale. Und wenn es keine geistlichen Kinder gibt, dann ist das wie in einem Ehepaar, wenn es keine Kinder gibt. Es ist nicht das Normale. Da fehlt etwas. Und ich habe gemerkt, wie ich da ungeduldig wurde und wie mir das Mühe gemacht hat, manchmal richtig depressiv. Und mir ist das persönlich extrem zum Trost geworden. Gerade diese Bibelstelle, die Predigt von heute. Es ist eigentlich eine Predigt für mich. Wenn ihr zuhört, seid ihr selber schuld. Eigentlich ist es eine Predigt für mich. Gott offenbart sich in diese Situation. Er offenbart sich in diese Gemeinde. Unsere Gemeinde ist nicht perfekt. Ja, Gemeinde ist neutestamentlich. Jesus hat die Gemeinde gegründet, aber die Art, wie wir das machen, wie wir Gottesdienst feiern oder wie wir zusammenkommen im Gebet und so, das sind alles Formen, da kann man auch sagen, das ist alles sehr unperfekt. Es könnten da viel mehr Leute mitmachen und vieles ist nicht so, wie es sein könnte. Das stimmt natürlich. Er kann sich denn Gott da nicht offenbaren, kann Gott da nicht segnen. Er hat sich entschieden, im Unvollkommenen seine Größe zu offenbaren. Im Unvollkommenen, menschlich gesehen, die Vollkommenheit macht er dann. Das ist ja das Gewaltige, dass er die Gemeinde sieht als Braut, ohne Flecken und Runzel. Er schaut schon nach vorne, wenn sie dann mal so ist. Im Moment empfinde ich das nicht ganz so, ohne Flecken und Runzel. Ja, wir leiden manchmal. Ich freue mich, dass der Jonathan an der Technik ist, aber es wäre schon schön, du hättest ein paar Kollegen in deinem Alter in der Gemeinde, oder? Wäre schon cool, gell? Und wenn die Kinder in die Sonntagsschule kommen, ja, sind so wenige. Das sind Leidensgeschichten. Vor allem für die Teenies ist es so wichtig, dass sie Kollegen haben. Und das ist schon eine Not. Was machen wir nun? Ja, mir ist es einfach zur Verheißung geworden. Wenn Gottes Zeitpunkt kommt, dann greift er ein. Es ist eben, als die Zeit erfüllt war. Wenn seine Zeit gekommen ist, dann greift er ein und ich möchte wieder Buße tun und geduldig warten und weiter beten, bis seine Zeit da ist. Gott lässt manchmal Leiden und Spannungen zu, aber er offenbart sich, wann und wie er will. Schauen wir mal weiter. Geht das? Moment. Ja, irgendwie hat er sich aufgehängt. Entschuldigung. So. Gibt's manchmal. Dass er reinschläft, wenn es zu lange geht. Der Computer. Ja, und jetzt, das möchte ich nicht mehr allzu lange ausführen. Zacharias ging dann in den Tempel. Er machte den Priesterdienst vor Gott und er war an der Reihe. Das war irgendwie eine Ordnung eingeteilt, welche Abteilung, welche Sippe eingeteilt war im Tempeldienst. Und dann wurde durch das Los entschieden von dieser Sippe, wer dann das Räucheropfer bringen durfte. Und das Räucheropfer ist ja eigentlich das Symbol, der Weihrauch ist das Symbol der Gebete im Alten Testament. Das lesen wir wieder ganz am Schluss der Bibel. Ja, im Neuen Testament sind diese Elemente nicht mehr vorhanden, aber im Alten Testament war das so ein Symbol. Der Priester brachte die Gebete da, der Weihrauch, und die Leute durften ja nicht ins Allerheilige, dort wo der Priester war. Das Fußvolk durfte nicht so weit. Und er brachte dort Weihrauch. Ich weiß nicht, ob man den Weihrauch draußen sogar aufsteigen sah. Vielleicht sah man das. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und die Leute waren draußen und beteten. Das steht hier auch. Und so, dass der Weihrauch, im Alten Testament gibt es ja viel so Bilder, die den Leuten halfen. Die hatten ja noch nicht den Heiligen Geist im Herzen. Und deshalb hat ihnen Gott so Symbole gegeben, dass sie das besser verstehen, dass man den Rauch aufsteigen sieht und die Gebete steigen dann zu Gott hoch. Das war so das Bild. Und die Leute erwarten da, was da läuft, und jetzt passiert aber etwas anderes. Gott hat etwas anderes vor. Gott erscheint ihm der Engel Gottes. Zacharias erschrickt zuerst, wie es meistens ist bei Begegnungen mit dem lebendigen Gott oder mit einem Wesen aus Gottes Welt. Das ist nicht einfach, oh cool, sondern da merken wir immer unsere Sündhaftigkeit. Wenn dieses extreme Licht hineinkommt, das ist wie in der Wohnung. Wenn Flutlicht hineinkommt, dann sieht man jedes Stäubchen an. Und wenn wir im Lichte Gottes sind, dann sieht man jedes Stäubchen an unserem Herzen und jeder Mensch in der Bibel erschrickt. Und wenn wir der Heiligkeit Gottes begegnen, dann erschrecken wir, weil wir merken, ich bin ja gar nicht so rein. Ich kann ja diesem Gott gar nicht in die Augen schauen. Und dann kommt immer wieder dieser wunderbare Satz auch hier, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Zacharias. Und Gott, der Engel gibt ihm eine wunderbare Zusage, dein Gebet oder deine Gebete sind erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Gott greift ein und zuerst beschenkt er dieses Ehepaar. Das ist noch schön. Der Zacharias hat jetzt jahrelang gelitten und es steht, die beiden waren alt und hochbetagt. Alt, wir wissen nicht genau wie alt. Normalerweise wurden die Priester mit 50 pensioniert. Dann mussten sie nicht mehr Priesterdienst tun. Aber damals war 50 schon sehr alt. Die Leute heirateten sehr früh. Und mit 50, ja, na, das wissen wir selber, mit 50 noch Kinder kriegen ist keine Chance mehr. Vielleicht war es auch der letzte Dienst des Zacharias, wenn es heißt alt und hochbetagt. Und wenn wir wissen, dass sie normal mit 50 eigentlich pensioniert waren, dann war das tatsächlich vielleicht der letzte Dienst. Auf jeden Fall, die Zeit war eigentlich um und Gott hat andere Zeiten. Er ist eben der. Wisst ihr, was Johannes heißt? Johannes. Gott ist gnädig. Das ist die Bedeutung des Namens. Gott ist gnädig. Gott ist eben gnädig. Und schon mit diesem Namen deutet er das an, dass er Gnade schenkt, dass er eben ihnen doch noch dieses wunderbare Geschenk macht. Gnade heißt ja ein unverdientes Geschenk. Gott vertröstet sie nicht billig, sondern er schenkt ihnen etwas Handfestes. Zuerst mal eine Zusage, deine Frau wird schwanger werden. Aber die Zusage ist nicht nur für das alte Ehepaar, sondern Gott hat etwas vor für das ganze Volk Israel. Hier steht, er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk, also Schnaps, wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und dann geht es noch weiter, er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm, steht nicht wer, aber da wusste Zacharias genau, wer gemeint ist, er, wenn einfach steht, vor ihm hergehen, dann ist klar, dann ist der verheißene Maschiach, der Messias, der Retter, der Nachkomme Davids, der muss gemeint sein. Das wusste Zacharias, das musste der Engel nicht näher erklären. Dein Sohn wird nicht der sein, aber er wird vor ihm hergehen in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Er wird groß sein, er wird speziell ausgerüstet sein, er wird sich auch speziell verhalten. Es war im alten Israel nicht verboten, Alkohol zu trinken. Die Säuferei schon. Aber grundsätzlich ein Glas Wein durfte zum Essen gehören, das war ganz normal, aber als Zeichen des Besonderen hat Johannes keinen Alkohol angerührt. Das war einfach so sein Besonderes. Er hat auch vermutlich die Haare lang gelassen und er trug dann auch den Kamelhaar, den Prophetenmantel. Er war schon äußerlich sehr, sehr speziell. Und dann steht seine Aufgabe. Eine wunderschöne Aufgabe. Er wird viele der Israeliten zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und dann steht, er wird die Herzen der Väter zu ihren Kindern bekehren. Wir würden sagen, ja gut, die Kinder sind ja meistens rebellisch, oder? Und die Kinder müssen umkehren. Die Kinder müssen einsichtig werden. Aber ich glaube, das ist das größte Wunder, das Gott tun kann, dass er die Herzen der Väter bekehrt zu ihren Kindern. Ich habe einmal gehört von einer Gemeinde, die haben ein Seminar gemacht. Wie ist das gegangen? Schwierige Teenies, überforderte Eltern war der Titel. Und dann ist einer der Teenies hingegangen und hat das umgeschrieben, hat geschrieben, schwierige Eltern, überforderte Teenies. Vielleicht sieht das Gott manchmal auch so, dass er die Väterherzen bekehren muss und nicht die Kinderherzen. Ist noch spannend. Aber es ist eine wunderbare Aufgabe des Johannes. Und ich möchte hier abschließen, einfach noch einmal mit dieser Zusammenfassung. Als die Zeit erfüllt war, es ist Gottes Zeit, da hat Gott eingegriffen und er hat zuerst den Vorläufer, den Johannes, den Täufer, den Vorboten des Messias geschickt. Und wo schickt er ihn hin? Genau im Tempel, in dem Ort, der durch den König Herodes so prunkvoll aufgemotzt war, da war so viel Klimbim drumherum, dass der eigentliche Tempel, den Gott eigentlich wollte, das war nur noch ein verschwindend kleiner Teil in der Mitte, das war so ein riesen Prunkbau. Gott hatte das nie im Sinn. Gott hat genau den Tempel so gezeichnet, Mose vorgegeben oder dann auch dem David, wie er sein sollte. Und der Herodes hat das riesig aufgemotzt. Und Jesus hat ja da einmal ausgemistet im Tempel. Kennt ihr, oder? Die Geschichte. Gott könnte sagen, in diesen Tempel komme ich nicht. Aber dennoch offenbart sich Gott in der Ordnung, die er ursprünglich gesetzt hat, wo die Menschen vieles draus machen, das ihm nicht gefällt. Das finde ich sehr ermutigend. Gott offenbart sich in diese Ordnung. Und er offenbart sich Menschen, die sind wie du und ich. Menschen, die Enttäuschungen erlebt haben, die in Spannungen leben zwischen dem, was zugesagt ist von Gott und was sie erleben. Das kennen wir ja gar nicht, gell? Wir erleben immer alles, genau so, wie es in der Bibel steht. Jedes Mal, wenn wir beten, werden Menschen geheilt und es passiert immer das Wunderbare, oder? Bei uns gibt's ja eben. Wir leben die Spannung auch zwischen Verheißung und Erfüllung. Wir leben oft in diesen Spannungen. Und Gott hat genau Menschen gebraucht, die durch diese Spannungen gereift sind für diese Aufgabe. Eigentlich schon ziemlich überreif waren für die Aufgabe als Eltern. Aber das sind eben Gottes Wege. Und das hat mich neu wieder ermutigt. Euch vielleicht auch, hoffe ich. Ich möchte noch beten. Ja, danke Vater für dein Wort. Du hast uns das offenbart und du, wie du umgehst mit uns Menschen, deine Geduld, deine Liebe, deine Freundlichkeit, da staune ich immer wieder darüber. Danke. Danke für die Adventszeit. Danke, dass wir uns wieder neu ausrichten dürfen auf das, was du uns gebracht hast, was du für uns geworden bist, Jesus. Schenke mir immer wieder neu Geduld. Vergib mir meine Ungeduld, meine Unzufriedenheit. Ich realisiere, dass ich mich da nur selber stresse. Vielleicht auch die Gemeinde, und das tut mir leid. Ich möchte neu lernen zu beten und geduldig zu sein und zu vertrauen auf das, was du schenkst. Amen.